Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 11. März. Zusammengestellt wurde die Sendung heute von Radio Dreieckland in Freiburg. Und das sind unsere Themen. Heute vor 3 Jahren zerstörte ein Erdbeben und ein Tsunami das Kernkraftwerk in Fukushima. Die NATO sprach Ende Februar schon von einem Totalabzug aus Afghanistan. Planungen deuten aber eher auf eine Militärpräsenz bis 2024 hin. Bei weitem die meisten Toten in dem Krieg hatten in den letzten Jahren aber die afghanischen Truppen und Sicherheitskräfte zu beklagen. Allein zwischen 2007 und 2012 waren es 12.000 Opfer. Wir bringen ein Gespräch zur Situation und den Perspektiven Afghanistans. Und wohin wandern eigentlich unsere Elektrogeräte, nachdem wir sie entsorgt haben? Mit eingebauten GPS-Sendern will ein Projekt auf die globalen Wirtschafts- und Kapitalströme aufmerksam machen. Am 11. März 2011 zerstörte ein Erdbeben und der anschließende Tsunami das Kernkraftwerk in Fukushima. Seit 3 Jahren nun dauert diese Atomkatastrophe in Japan an. Heinz Smidal, Atomexperte von Greenpeace Deutschland, war im Februar in Fukushima. Mit ihm sprach Radio Dreieckland.
Ja, es ist so, dass die Radioaktivität, das Cäsium-137 vor allem, sehr am Boden festsitzt und über Jahre, ja Jahrzehnte den Boden belastet. Das hat man auch in Tschernobyl beobachten können. Diese Katastrophe ist jetzt schon länger her und auch dort sind die betroffenen Gebiete immer noch sehr bestrahlt. Dadurch sind die betroffenen Leute, über 100.000 Leute leben immer noch in Notunterkünften oder Ersatzunterkünften, sind sozusagen schwer gezeichnet durch die Katastrophe in ihrem Schicksal. Viele können eben nicht zurück, müssen ein ganz neues Leben beginnen unter sehr harten Bedingungen und meist ohne Unterstützung der Regierung oder durch Schadensersatzzahlungen des Atomkraftbetreibers.
Es gab ja mal Unterstützung von der japanischen Regierung. Ich habe mal gelesen auf einem Blog-Eintrag, ich glaube von Ihnen, dass diese Zahlungen inzwischen eingestellt wurden oder wie ist es?
Nein, es ist so, dass da, wo offiziell Evakuierungsgebiete ausgesprochen sind, da gibt es Unterstützung, die wird von TEPCO gezahlt. Das ist allerdings nicht sehr viel, das ist weniger als 1.000 Euro im Monat für alle zusätzlichen Kosten. Das reicht einerseits hin und vorne nicht. Das andere ist aber, zum Beispiel haben wir eine Mutter getroffen mit 3 Kindern, sie ist auch Kindergärtnerin, Frau Sugano. Sie hatte in einem Evakuierungsgebiet gelebt, hat daraufhin ihr Haus verlassen und Ende 2012 wurde ihr gesagt, sie kann wieder zurück. Es wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt. Sie hat dann aber eigene Messungen durchführen lassen. Die haben ergeben, ihr Garten ist zum Teil so belastet, dass man es als Atommüll bezeichnen muss. Das heißt, die normale Erde hat so hohe Becquerel-Werte von Cäsium-137, dass es als Atommüll einzustufen ist. Sie wollte mit kleinen Kindern nicht in so einen bestrahlten Garten zurückkehren. Sie muss sich eine neue Existenz aufbauen. Sie bekommt aber keine Unterstützung mehr, wegen der aufgehobenen Klassifizierung als Evakuierungsgebiet.
150.000 Menschen wurden 2011 aus der Gegend um Fukushima evakuiert. Hat diese Maßnahme wenigstens die Gesundheit der Bevölkerung schützen können oder gibt es jetzt Anzeichen für gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung?
Es ist so, dass Strahlung, wenn sie sehr, sehr hoch ist, hat sie auch unmittelbare Folgen, aber auch geringe Strahlung hat schädigende Wirkung und oft treten gesundheitliche Folgen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit erst viel später auf. Das heißt, nach 3 Jahren kann man eigentlich noch nicht wirklich über Auswirkungen sprechen. Es zeigt sich aber, dass sozusagen Schilddrüsenbefunde, also Veränderungen an der Schilddrüse, zugenommen haben, wenn man vergleicht Untersuchungen aus 2013 und 2012. Und es sind auch gewaltige Mengen an Jod, an radioaktivem Jod, das sich vor allem an der Schilddrüse sozusagen bemerkbar macht, freigesetzt worden. Hier liegt ein Zusammenhang nahe, wird aber natürlich von offiziellen Seiten abgestritten. Und im Einzelfall lässt es sich auch nicht sagen, ob dieser zum Beispiel Schilddrüsenkrebs jetzt durch die Strahlung ausgelöst worden ist. Aber eine statistische Zunahme von solchen Befunden legt diesen Zusammenhang schon sehr deutlich nahe.
Wie groß ist denn die Fläche an Land und auch im Pazifikozean, die momentan gefährlich radioaktiv belastet ist?
Also an Land kann man es relativ klar sagen. Es ist eigentlich ein sehr großes Gebiet, also auch Fukushima City findet man, das ist 60 Kilometer von der Anlage entfernt, findet man Stellen, die eigentlich stark belastet sind, die kein normales Agieren so zulassen. Hier braucht es, sage ich mal, besondere Maßnahmen, dass man eben, sage ich mal, sich die Hände wäscht und versucht, die Erde nicht in der Erde zu spielen, also Restriktionen notwendig sind. Dann so Itate, das ist ein Ort, der immer noch als Evakuierungsgebiet gilt, der ist vielleicht 40 Kilometer vom Reaktor entfernt. Und der Bereich der 20-Kilometer-Zone ist hauptsächlich auch noch Sperrgebiet. Da gibt es Teile, die sind schon aufgehoben worden. Also das sind schon hunderte Quadratkilometer letztlich, die hier betroffen sind. Im Pazifik ist es schwieriger, das auszumachen. Es geht immer noch Radioaktivität ins Wasser. Seit Beginn der Katastrophe ist es nicht gelungen, die Einträge von radioaktivem belasteten Wasser in das Meer zu stoppen. Da versucht man jetzt vielleicht einen Gefrierdamm zu bauen, also mit sehr technischem Aufwand hier eine Barriere zu bauen. Die Belastungen in der Küstenregion von Fukushima sind sicherlich belastet. Hier findet man auch immer Fische, die sozusagen über den Grenzwerten liegen, aber ganz sozusagen raus aus dem Pazifik, da wird der Verdünnungseffekt schon sehr groß sein. Berichte, die man manchmal auch hört in der Westküste von Amerika, sind sozusagen jetzt Strahleneffekte aufgetreten. Die, denke ich, kann man so nicht nachvollziehen. Da ist der Verdünnungseffekt des Pazifiks doch zu groß.
Und wie lange schätzen Sie, dass die Böden und auch die Gewässer unbrauchbar und die Städte unbewohnbar bleiben werden in der Umgebung, in der nächsten Umgebung um Fukushima?
Also es ist so, dass die Regierung in Japan, anders als jetzt, sage ich mal, in Region Tschernobyl oder in der Ukraine, sehr, sehr große Anstrengungen unternehmen, um die Region zu reinigen, um zu säubern. Da sind wirklich Trupps, die mit der Hand, sozusagen mit Handschuhen oder mit sozusagen Greifern Blätter aufsammeln. Um jeden einzelnen Busch, um jeden einzelnen Baum herum wird hier sozusagen Erde auch abgetragen. Das ist eine Kleinarbeit, das kann man für Parks machen, das kann man auch, sage ich mal, für um Häuser herum machen, aber nicht eine ganze Landschaft, nicht am Flussufer, nicht im Wald und insgesamt die Region. Dadurch entstehen, sage ich mal, Städte, die einzelnen Häuser und die Vorgärten durchaus wieder bewohnbar wären, aber die ganze Region bleibt verstrahlt, man kann sozusagen nicht in der Natur hinausgehen, es wäscht auch Regen vom bestrahlten, vom kontaminierten Wald, Radioaktivität wieder auf die gereinigten Grundstücke. Das ist keine Situation, die man als normal bezeichnen kann, das versucht aber die Regierung. Das heißt, wir haben einen Mischzustand von sozusagen Regionen, die nur auf Korridoren betreten werden können. Und wir haben aber auch Regionen, die so stark belastet sind, dass man derzeit nicht denkt, dass man das wird beheben können.
In den letzten Wochen sind wieder hunderte Tonnen radioaktives Wasser aus dem Kernkraftwerk ins Meer geflossen. Haben der Betreiber TEPCO und die japanische Regierung die Situation immer noch nicht in den Griff, 3 Jahre nach dem großen Unfall?
Also man muss sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch wenn man hier zum Beispiel nach Tschernobyl schaut, das ist fast 30 Jahre jetzt her, hier ist es auch nicht gelungen, den Kernbrennstoff zu bergen, in, sage ich mal, abgedichtete Behälter zu packen. Hier versucht man über das Gesamtgebäude einen Sarkophag, eine Schutzhaut sozusagen drüber zu konstruieren, die dann für 100 Jahre halten soll. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die die gesamte Intelligenz und die gesamte Know-how der Atomindustrie weltweit nicht in den Griff bekommt. Das wird in Fukushima ähnlich sein. Die Situation in Fukushima ist nicht viel einfacher als in Tschernobyl. Es ist auch so, dass diese Wasserproblematik, dass Grundwasser von den angrenzenden Hügeln in das Kraftwerk hineinfließt, dadurch radioaktiv kontaminiert wird. Es fallen täglich etwa 300 Tonnen Wasser an, die in Spezialbehältern gelagert werden. Und man sieht, der Betreiber spart hier Geld. Er hat hier einfachere Behälter genommen, die nur verbolzt sind, die nicht geschweißt sind. Er hat wenig Personal, das heißt, die kontrollieren nicht, dadurch entstehen Fehler, man übersieht, dass ein Leck schon über Tage ausläuft, Alarmsysteme sind nicht installiert, also der Betreiber spart hier enorm Geld, er will sozusagen nicht viel investieren, um die Anlage in den Griff zu bekommen, und die Aufsichtsbehörde scheint hier auch blind zu sein und hat hier zu wenig Maßnahmen getroffen, zu viel Störfälle passieren am laufenden Band.
Bei der vorletzten großen Atomkatastrophe, die Sie erwähnt haben, also Tschernobyl, wurde die Sowjetunion, aber auch westliche Regierungen, und ich denke insbesondere an Frankreich, für ihre unverantwortliche Kommunikation und Vertuschungspolitik kritisiert. Auch im Falle Fukushima hatte man den Eindruck, dass bei den ersten Tagen der Katastrophe die japanische Regierung und der Betreiber TEPCO die Gefahr der Situation und die Sorgen immer runtergespielt haben. Inzwischen ist erwiesen, dass es sich da um einen Unfall der Höchststufe handelt, wie bei Tschernobyl. Hat sich seitdem bei der japanischen Regierung etwas geändert in Sachen Reaktorensicherheit und Kommunikation?
Also die japanische Regierung hat sozusagen ein eigenes Gesetz erlassen, dass Sachen, die, sage ich, von staatlicher Wichtigkeit sind, auch geheim gehalten werden können. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Insider in Japan gehen davon aus, dass vor allem die Gesundheitsfolgen von Fukushima hier vielleicht auch vertuscht werden sollen, weil das wäre sozusagen ein schwieriges Argument für die japanische Regierung. Die will ja die anderen Reaktoren, im Moment läuft ja kein einziger Atomreaktor in Japan, von den 48 im Prinzip noch einsatzbereiten Reaktoren stehen seit fast einem halben Jahr alle still, der ganze Winter ging ohne Atomkraft durch. Das heißt, die Bevölkerung sieht, es geht auch ohne Atomkraft, aber die Regierung ist der Atomlobby sehr verpflichtet. Man nennt es dort Atomdorf. Da gibt es enge Verbindungen. Oft gehen Politiker nachher in sehr lukrative Posten der Industrie. Und hier ist der Wille der japanischen Regierung, die Kraftwerke in Betrieb zu nehmen, sehr, sehr hoch. Und insofern ist die Kommunikation schon sehr verzerrt. Das hat man an ganz vielen Elementen, kann man das festmachen.
Ende Februar sprach die NATO schon von einem Totalabzug aus Afghanistan. Planungen deuten aber eher auf eine Militärpräsenz bis 2024 hin. Die bei weitem meisten Toten in diesem Krieg haben aber die afghanischen Truppen und Sicherheitskräfte zu beklagen. Allein zwischen 2007 und 2012 waren hier 12.000 Opfer zu zählen. Radio Blau in Leipzig sprach mit Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung. Er zeichnet ein verheerendes Bild von der Situation im Land.
Also die Situation nach zig Jahren Krieg ist absolut verheerend. Afghanistan ist weiterhin eines der ärmsten Länder der Welt. Es hat sich in der sozialen Situation nichts verbessert. Es ist weiterhin eines der ärmsten Länder der Welt geblieben. Und auch die Sicherheitslage insgesamt im Land ist eigentlich in den letzten Jahren eher schlimmer als besser geworden.
Ja, die Sicherheitslage, also es gibt halt irgendwelche Anschläge. Kannst du dazu was sagen, wer da eigentlich sich mit wem irgendwie bekämpft und warum?
Nun ja, im Wesentlichen verläuft die Auseinandersetzung immer noch zwischen den im Land befindlichen westlichen Truppen, die aber zunehmend jetzt durch einheimische afghanische Polizei- und Armeeeinheiten ergänzt werden, auf die zunehmend auch die Kampfhandlungen übertragen werden, und verschiedenen, wie man es auch nennen will, aufständischen Widerstandsgruppen oder sonst was, die in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt sind. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung so verschoben, dass man von westlicher Seite eben versucht hat, diese sogenannte afghanische Armee und die afghanische Polizei immer weiter hochzurüsten, dass diese Akteure den Großteil der Kampfhandlungen und damit auch die Opfer in Afghanistan übernehmen sollen, vor allem nach dem Teilabzug, es wird ja wahrscheinlich keinen vollständigen Abzug geben, nach 2014, was sich eben dann auch daran zeigt, dass der Großteil der Opfer inzwischen Teile dieser afghanischen Armee und Polizei sind. Also allein zwischen 2007 und 2012 sind aus afghanischen Regierungseinheiten sind 12.000 Soldaten und Polizisten gestorben, was ein ungleich höherer Anteil ist als westliche Soldaten, wo es nur in Anführungszeichen 3.500 Tote gab.
Jetzt wird es halt einen Abzug der Truppen geben. Also welche Truppen werden abgezogen und wie soll das vonstatten gehen?
Genau, da gibt es gerade ja relativ große, ja, kann man schon sagen, Streitereien, es ist fast zu wenig gesagt, zwischen vor allem den USA als Protagonisten und dem afghanischen Präsidenten, wie man ihn zumindest nennt, Hamid Karzai, um die Frage nämlich, ob überhaupt es einen Truppenabzug geben wird. Dieses Gerede von Truppenabzug, das ist sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, aber generell in westlichen Ländern in Medien verankert worden. Der Plan war nämlich bis vor kurzem zumindest keineswegs aus Afghanistan abzuziehen, sondern eben eine sogenannte Sicherheitspräsenz weit über diesen vermeintlichen Abzugstermin 2014 aufrechtzuerhalten. Einfallstor soll hier ein sogenanntes bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen Afghanistan und den USA sein. Und dieses Abkommen würde es ermöglichen, deutlich über 10.000 Soldaten, Zitat aus dem Entwurf des Abkommens, bis 2024 und darüber hinaus im Land zu belassen. Deutschland würde sich, sofern dieses bilaterale Sicherheitsabkommen zustande kommen würde, mit 600 bis 800 Soldaten daran beteiligen. Das heißt, das Ziel war nie, aus Afghanistan abzuziehen, sondern mit einer, sagen wir mal, Restbesatzung dann durchaus zu verbleiben und dafür zu sorgen, dass die Geschicke des Landes so halbwegs irgendwo in eine Richtung laufen, wie man das vom Westen gerne hätte, und gegebenenfalls eben einzugreifen, sollten die afghanischen Regierungseinheiten in den Auseinandersetzungen mit den Aufständischen ja ins Hintertreffen geraten. Jetzt ist aber die Situation eingetreten, dass Hamid Karzai zunehmend kritisch gegenüber der US-Präsenz geworden ist und die Unterzeichnung dieses Abkommens abgelehnt hat, was von den USA gefordert wurde, dass das eigentlich noch hätte vor den Präsidentenwahlen am 5. April 2014 eingetütet werden sollen. Hintergrund ist, vermute ich zumindest, einmal, dass Hamid Karzai im Vorlauf, er darf nicht nochmal antreten, aber er möchte sicherlich, dass jemand aus seinem befreundeten Umfeld da unterstützt wird, dass er da einen Verhandlungschip mit den USA auch haben möchte. Das zweite ist aber, dass die USA sich ausbedingen, nach 2014 auch vollkommen beliebig auch in Zukunft sogenannte Antiterroroperationen im Land durchführen zu dürfen und faktisch ausschalten zu können, und also faktisch töten zu können, wen sie gerade meinen, ausschalten zu müssen. Und das verkompliziert natürlich oder macht es nahezu unmöglich, die verschiedenen Fraktionen in diesem afghanischen Bürgerkrieg an einen Tisch zu setzen und zu einer Verhandlungslösung zu gelangen, wenn im Hintergrund keine Sicherheitsgarantien gegen einzelne Personenkreise da gegeben werden können. Das scheint zumindest eine von Karzais Problematiken zu sein, dass solange er nicht garantieren kann, dass die USA nicht Teile der Widerstandsgruppen auch weiter bekämpfen werden, es unmöglich ist, den Konflikt in irgendeiner Weise beilegen zu können.
Die Opfer sollen jetzt halt die afghanischen Truppen sein, aber irgendwie die USA und ihre Verbündeten, die wollen halt nach wie vor den Daumen drauf behalten und halt irgendwie das letzte Wort reden können. Das kann ich verstehen, dass das nicht so wirklich im Sinne von Karzai oder von sonst in Afghanistan ist.
Genau, das ist der Hintergrund des Problems. Es gibt da schlicht und ergreifend sehr, sehr unterschiedliche Interessenslagen, wobei man eben sagen muss, dass Hamid Karzai in den letzten Jahren zunehmend kritischer geworden ist, war am Anfang eigentlich sehr US-nahe und hat sich eigentlich jetzt erst im Zuge dieser Kriegsführung der USA zunehmend distanziert, die ja absolut verheerend war, das muss man ja so deutlich sagen. Vor allem was auch den Bereich der Zivilopfer des Krieges anbelangt, wo ja massenweise auch Berichte bekannt wurden, wie Hochzeitsgesellschaften in Anführungszeichen aus Versehen angegriffen worden sind etc. Und generell eben unter diesem Krieg auch die Zivilbevölkerung ja unglaublich zu leiden hat. Auch da ist es eben festzustellen, dass die Intensität der Auseinandersetzungen nicht abgeflaut ist in den letzten Jahren, wie man zum Beispiel in den Fortschrittsberichten der Bundesregierung immer zu lesen meint, sondern im Gegenteil eigentlich die Auseinandersetzungen eher angestiegen sind noch.
Können die Chancen für die Zivilgesellschaft steigen nach dem Truppenabzug oder teilweise Truppenabzug oder wird es für die eher gefährlicher?
Also man sollte sich keine Illusion hingeben, dass es ein Spaziergang wird, in Afghanistan die Konflikte beizulegen. Das Problem scheint mir aber zu sein, dass mit jedem Tag, also der Krieg hat ja faktisch nichts erreicht, er hat die Situation schlimmer gemacht, die Besatzung hat die Situation schlimmer gemacht und mit jedem Tag, wo dieser Krieg andauert, wo die Besatzung andauert, werden die Gräben zwischen denen, die kooperieren mit den USA und den Besatzern und denen, die dagegen kämpfen, werden größer. Es kann kein Mensch verlässlich sagen, was passiert, wenn die westlichen Truppen abziehen, aber ich halte es für keinerlei vernünftige Option, einfach zu sagen, wir bleiben jetzt da, führen den Krieg weiter, töten immer mehr Menschen, nur weil wir keine andere Option sehen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der absolut verfehlt ist.
Wo eigentlich landen unsere alten Elektrogeräte, die wir zuvor fachgerecht entsorgt haben? Was passiert mit den alten Computern, Fernsehern, Kühlschränken und dem anderen Elektroschrott? Viele unserer alten Elektrogeräte sollen ja nach Afrika verschifft werden. Nach Ghana zum Beispiel, wo sie auf den Müllbergen der Slums unter freiem Himmel herumliegen und eine große Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Die Wirtschaftsjournalistin Caroline Braun verfolgt mit ihrem Projekt Follow the Money globale Kapital- und Warenströme. Um herauszubekommen, wohin es einen entsorgten Altfernseher verschlägt, hat sie GPS-Sender in sie einbauen lassen. Radio Korax in Halle sprach mit ihr über die Reise der Fernseher.
Wenn man sein Elektrogerät einigermaßen sachgerecht im Fachhandel oder beim Recyclinghof entsorgt, wie Sie es gerade sagten, da gibt es zwar auch schwarze Schafe, die das auf den falschen Weg bringen, aber die sind die Ausnahme. Eigentlich kann man auf der sicheren Seite sein, wenn man es in den Wertstoffhof bringt. Die Fernseher, die wir jetzt verfolgen, haben wir einerseits so Entrümpeln gegeben, die so auf eBay werben und sagen, ich gebe dir noch ein paar Euro für dein Altgerät, oder wir haben es einfach auf die Straße gestellt. Oder wir haben gesagt, hier vor dem Wertstoffhof stehen ja manchmal solche, ich sage jetzt mal Sperrmüllgeier, die auch sich freuen, wenn man ihnen das Gerät schenkt und man denkt noch, man tut was Gutes. Und den Leuten haben wir es gegeben und dann geschaut, was passiert denn nun damit, was machen die damit?
Wie ist denn jetzt da der Stand der Geräte, die mit GPS ausgestattet wurden? Wo sind denn die zurzeit? Weiß man das?
Nicht alle sind schon unterwegs. Einer ist noch offensichtlich im Lieferwagen des Entrümplers. Jedenfalls sieht das dann heraus. Einer ist aber schon da, wo er eigentlich auch zu erwarten hingeht, weil es gibt, wir haben ihn in Hamburg ausgesetzt. Und in Hamburg gibt es die sogenannte Billstraße. Und wenn jemand mal in Hamburg ist, soll sich das angucken. Das ist eine Straße, die eigentlich nur aus kleinen Second-Hand-Läden besteht, die Altgeräte, also auch andere Second-Hand-Ware, aber auch ganz viele Elektro-Altgeräte sammeln und dann weiterverkaufen. Und ganz viele dieser Ware wird aufgekauft von Afrikanern und afrikanischen Firmen, die dann einsammeln und in Containern Richtung Afrika, Westafrika, gerne auch Ghana verschiffen, weil da dann noch eine ganz gute Wertschöpfungsspanne drin ist. Also das heißt, der Fernseher wird für 3-4 Euro in Deutschland aufgekauft und kann auf einem Markt in Ghana nochmal 40-50 Euro wert sein, im Endeffekt, wenn dann alle Kleinteile zerlegt worden ist. Und deswegen verdienen da ein Haufen Leute ganz gut unterwegs daran.
Wo landen unsere alten Elektrogeräte in der Regel, nachdem sie also ordnungsgemäß entsorgt wurden und nicht nach Afrika verschippt wurden und auf irgendwelchen Müllkippen dahinwesen, sage ich mal so?
Also Müll ist ja ein ungeheuer wertvoller Rohstoff inzwischen, weil ja in diesen ganzen Geräten ganz viele teure Stoffe drin sind, die viel Geld wert sind. Und das heißt, ein Entsorgungsfachbetrieb macht richtig viel Geld, indem er die Geräte wieder auseinanderbaut und Kupfer und welche Metalle auch immer, die teuren Sande und so weiter auseinanderbaut und dann sozusagen isoliert und daraus diese Wertstoffe dann wieder dem Industriekreislauf zur Verfügung stellt. Also natürlich geht auch einiges dann ganz kaputt, es gibt Sondermüll und so weiter. Das ist in Deutschland alles relativ gut geregelt. Also das geht nicht in den Boden oder ins Wasser oder so, sondern das, wenn die Leute sich an die Gesetze halten und die Gesetze sind streng, dann geht das entweder wieder in den Kreislauf rein oder es wird so entsorgt, dass hoffentlich weder Mensch noch Tier zu Schaden kommt oder die Natur auch nicht.
Und Sie hatten ja auch schon gesagt, dass wenn die Fernseher oder andere Elektrogeräte dann nach Afrika kommen, dass es durch Kleinhändler passiert. Gibt es denn da jetzt auch Regelungen zwischen Deutschland und zum Beispiel Ghana oder anderen afrikanischen Ländern betreffend dieses Elektromülls?
Es gibt die Basler Konvention, die hat zum Beispiel also auch jedes EU-Land unterschrieben. Da steht drin, dass wir keinen Müll entsorgen dürfen. Also wir dürfen keinen Müll über die Grenze bringen, keinen gefährlichen Müll. Das hat Deutschland, wie gesagt, unterschrieben. Das Problem ist zweierlei. Das eine ist, was ist denn Müll? Also wenn ich jetzt einen Fernseher habe, einen alten, kaputten, und dann nehme einen ganzen Container voll mit alten Fernsehern und der Zoll geht hin und kontrolliert diesen Container mit den alten Fernsehern, dann muss der praktisch für jeden einzelnen Fernseher nachweisen, dass dieser Fernseher kaputt ist. Und kaputt ist natürlich ein weites Feld, weil zum Beispiel, wenn der Fernseher nur keinen Ton mehr hat, dann kann ja durchaus der Exporteur sagen, naja, aber guck mal, den kann man ja irgendwie in eine Kneipe in Ghana stellen und zumindest Fußballübertragungen zeigen. Das ist ja nicht kaputt. Es gibt keine Definition, ab wann was kaputt ist. Ein Indiz ist zum Beispiel, wenn das Kabel abgeschnitten ist, dann ist er wirklich kaputt. Aber dazwischen ist ein langes, weites, graues Feld. Und deswegen wird halt diese Ware oft gemischt. Also wirklich kaputte Fernseher, die dann ausgeweidet werden unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen auf diesem Müllhalden in der Nähe von Accra in Ghana. Es gibt aber auch durchaus einen relativ lebendigen Zweitmarkt in Ghana, wo diese Fernseher und Kühlschränke und was es auch immer sind, weiterverwertet werden und von Leuten dort aufgekauft werden. Und die Frage ist, ob man das auch so anprangern muss, weil die werden ja nicht zu Müll, sondern werden eben weiterverwertet und das ist nicht verboten. Das verbietet auch kein Gesetz. Und dadurch, dass diese Feld so eine Grauzone ist, ist es eben für die Behörden wahnsinnig schwer einzuschreiten. Es gibt jetzt seit Februar eine sogenannte Beweismittel Beweislast umkehren. Da geht es eben darum, dass jetzt nicht mehr die Behörde dem Exporteur nachweisen muss, dass der Fernseher kaputt ist. Jetzt muss nämlich der Exporteur beweisen, dass der Fernseher ganz ist. Das klingt erstmal ganz toll, aber jeder, der sich damit auskennt, sagt, naja, eigentlich glauben wir, dass jetzt nur noch eine weitere Gruppe dazukommt, die in dieser Wertschöpfungskette verdienen wird, nämlich ein Gutachter, der dieses Gutachten schreiben wird, dass der Fernseher noch tut oder dass der Kühlschrank oder das Radiogerät. Und alle, die sich auskennen, glauben, dass diese Beweislastumkehr wenig Effekt haben wird. Aber man wird sehen, vielleicht funktioniert es ja doch.
Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass die Entscheidung darüber, ob ein Gerät jetzt weiterverwendet wird oder nicht, erst in Afrika gefällt wird?
Genau, also gibt es in Afrika genauso Händler wie bei uns. Die kaufen dann mal so einen Container ganz auf. Und für die ist es auch so ein bisschen Lotto, was da jetzt drin ist. Und man hört so, ein Drittel tut in der Regel. Und das Drittel, das tut, das verkaufen die dann in ihren Läden an die Leute dort. Und der Rest wird einfach dort auf den Müll geschmissen. Und im Gegensatz zu Deutschland, da habe ich ja gerade gesagt, sehr gute Bestimmungen, wie mit solchem Müll umzugehen ist, gibt es die in Ghana eben, da gibt es die auch, aber da werden sie eben weniger gut angewendet. Das heißt, es gibt eben diese unfassbar grauenhafte Deponie in der Nähe von Accra, wo wirklich, also das war wohl vor 15, 20 Jahren noch blühendes Grün. Und jetzt ist da eine Müllhalde, auf der diese Fernseher auseinandergehackt werden, da werden die Drähte verbrannt, um an das Kupfer zu kommen. Da laufen kleine Kinder rum, die Geräte auseinanderbauen und versuchen, noch ein bisschen Metall zu sammeln. Menschen werden krank von den Dämpfen und von den giftigen Stoffen, die in den Boden sickern. Ja, es ist furchtbar. Und das sind tatsächlich unsere alten Fernseher, die eben nicht ordentlich entsorgt worden sind.
Was muss denn da passieren, damit das Problem vielleicht auch im Griff bekommen wird? Also wir von Deutschland aus haben ja auch eine soziale Verantwortung den Menschen gegenüber, wo unser Schrott ja dann im Prinzip landet. Wer steht denn da jetzt in der Verantwortung?
Die Gesetzgeber versuchen da die ganze Zeit was zu machen, aber das ist immer sehr schwierig. Ganz simpel für jeden von uns, das habe ich übrigens auch erst während dieses Projekts so klar kapiert, ist, Man muss wirklich seine Elektrogeräte, und zwar auch die kleinen Geräte, also vom Mixer oder was auch immer, dann das alte Handy, was man eben so hat, wirklich ordnungsgemäß entsorgen. Da kann man im Internet googeln, da kann man das Gerät eingeben und fragen, wie richtig entsorgen. Gibt es wunderbare Anleitungen und das dann machen, auch wenn es ein bisschen mühsam ist. Für Privatleute ist es immer kostenlos, diese Wege in Deutschland. Also man muss dafür kein Geld ausgeben, nur Zeit. Und wenn man das macht, kann man sich fast hundertprozentig sicher sein, dass eben nicht das passiert, was ich gerade beschrieben habe.
Und damit sind wir wieder am Ende von ZipFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Alle Beiträge können ungekürzt im Internet heruntergeladen und angehört werden, und zwar unter freie-radios.net. Vom Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. Tschüss und einen schönen Abend.